Wir sind zwei Berner Gielen, die gerne Brett spielen und euch darüber erzählen. Danke für das Intro. Wie heisst er?
Google Translator.
Google Translator. Wie ihr gehört, heute ein spezielles Intro, weil wir sind nicht in der Schweiz in unserer Spielküche, sondern in Riga, Lettland. Und wir haben gedacht, ja, weil es jetzt eben danach wäre, Ende Monat, nehmen wir doch einfach das Mikrofon mitnehmen und das hier in unserem Airbnb aufnehmen.
Ganz wir haben ein kleines KGB-Studio aufgebaut und denken, dass sie jetzt auch noch ein bisschen Audio aufnehmen.
Wir sind hier an einem ganz kleinen Küchentisch und schauen einfach so in eine Wange rein.
Es ist sehr
abhörmässig mit einem Mikrofon, ultramodern. Ja, aber wir haben gedacht, wir wollen da nicht sozusagen der Ende-Monat-Event stellen.
Genau. Nein, sonst wäre es im Oktober geworden.
Das ist dann vielleicht ein bisschen spät. Aber ja. Sonst heute eine kürzere Folge das, aber wir wollen
das
gleich...
Das sagen wir etwa immer, dabei wir immer länger.
Kürzere Folge, 1:50 statt 2 Stunden. Nein, aber wir haben kein Hauptthema. Wir werden heute einfach rein über ein Spiel erzählen, das wir gespielt haben in den letzten Wochen. Und ja, und dann wäre das vorbei. Unsere Frage vom Monat ist sicher mal, Adrian, wir sind jetzt 4 Tage in Riga gewesen. Was war so dein Highlight in Riga?
Ich finde die Innenstadt recht schön. Es hat so viele kleine, coole Gebäude und so eine Mischung von verschiedensten Gebäuden, die sich durch die Stadt ziehen. Aber ehrlich gesagt, das Highlight war nicht ganz in Riga gewesen. Ja, der Strand war schön. Ja. Der Jurmala. Oder wie der heisst, der hat mir sehr gefallen und dort würde ich gerne mal so richtige Sommerferien machen. Das hat mir wirklich alle gefallen.
Ja, es ist wahnsinnig alles super gepflegt und interessant am Strand. Ich hatte ja auch Strandferien gehabt, im Sommer in Spanien, ganz normal. Aber hier ist tatsächlich das, was wir gestern besprochen haben, der Wald geht wirklich bis an den Strand an. Mhm. Und es ist wirklich ein Wald. Hier ist Wald, wahnsinnig schöne Wälder mit ganz vielen Bäumen und so dünne, lange Bäume. Ich weiß nicht, wie man die jetzt, aber so nordisch halt so. Und dann wirklich der Strand nebenan. Und das, den Mix haben wir wirklich beeindruckt. Heute sind wir noch ein bisschen wandern und ist auch sehr schön. Also du bist schnell bei der Natur und haben wir zwar auch in der Schweiz, aber irgendwie fühlt sich das dann doch wie Ferien an.
Und weil wir an der Spielküche sind, haben wir natürlich auch den einzigen Spielladen anschauen müssen.
Ja, gar nicht mal so schlecht.
Brain Games war auch das Highlight.
Ja.
Das war wirklich noch gut. Es gab viele englische Spiele und noch viele Sachen, die ich in der Schweiz noch nicht gesehen habe.
Okay. Ja, Exit, da musste ich auch noch schmunzeln. Sie sind bei den ersten zwei, die verlassenen Hütten und das Labor, was sie jetzt erst übersetzt haben. Weil ich meine, es ist eine Sprache, die halt wirklich vor allem hier, ausschließlich hier in Lettland gesprochen wird. Mhm. Aber die haben ja auch einen ganz schönen Brettspielladen gehabt mit ganz vielen Spielen, wo man sagt, ah, cool, das und so. Wir haben gleich nichts gekauft, wo wir halt schon ein paar Sachen hatten. Aber,
ich reise noch ein bisschen nur mit Handgepäck.
Genau.
Da ist einfach das Spiel ein bisschen zu viel.
Genau. Gut, das wäre so ein bisschen unser Intro. Jetzt legen wir los mit unseren 3 Spielen, je Person, und freuen uns.
Ich möchte anfangen mit Imperial Legends, einem Karten- und Deckbuild-Game von Michael Bucket und David Turzi, rausgekommen von Osprey Games, für 1-4 Spieler und geht etwa 2 Stunden. Das ist mal ein kleiner anderer Deckbuilder. Das ist ganz neu rausgekommen. Auf Englisch ist es etwa dieses Jahr oder diesen Sommer rausgekommen. Auf Deutsch gibt es noch nicht, aber Schmidt Spiele wird es rausbringen in den nächsten paar Monaten. Sie sind dran, das zu übersetzen und rauszubringen. Und es ist ein kleiner anderer Deckbuilder, wo ein Zivilisationsspiel und Deckbuilding eigentlich miteinander verbaut. Weil es ist so, mit einer von 8 Zivilisationen. Man nimmt das. Es gibt Imperial Legends, sind das so auch eher legendäre Zivilisationen wie beispielsweise Atlantis. Und jede so Zivilisation hat ein eigenes Deck und das spielt sich dann völlig selbstständig. Was so interessant ist, jede Zivilisation geht zuerst so durch einen Modus, wo man noch sozusagen barbar ist und dort hat man nur gewisse Karten, die man dort von seinem Deck darf brauchen, wo man nur im barbaren Zeitalter darf spielen. Und man tut so Ländereien erobern, Garnisonen verschicken, das zu dem Karten aus dem Deck nehmen. Und das Ziel ist eigentlich oftmals so, nicht unbedingt so schnell wie möglich, aber so richtig, so gut wie möglich durch das Deck durchzukommen und so viele Punkte zu sammeln, indem man noch Karten reinholt, die ihm gut passen, die ihm gut ergänzen. Und dann tut man das Ziel eigentlich, oder das Spiel abschließen, indem man sein Deck mehrmals durchgegangen ist oder wenn zu viele Karten weg sind, was ich noch nie erlebt habe. Oder es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit. Das ist nämlich so, dass man so Unrest-Karten reinzieht, so schlechte Karten muss reinbekommen oder auch den anderen kann für den geben. Und wenn keine mehr von denen rum sind, dann gehen die Zivilisationen ins Grund sozusagen und der, der am wenigsten so Unrest-Karten hat gewonnen. Und sonst, wenn das nicht passiert, dann tut man es durchspielen und am Schluss gibt es jede Karte oder gewisse Karten geben Punkte, gewisse geben keine Punkte. Und die, die am Schluss der am meisten Punkte gesammelt hat, der hat das Spiel gewonnen. Was recht faszinierend ist, es gibt nicht zwei Spiele. Es gibt Imperial Legends und es gibt Imperial Classic. Ich habe nur das Legend gespielt bis jetzt und habe eigentlich schon fast alle Zivilisationen mal eins gespielt. Und es ist ganz faszinierend, wie die eigenen Zivilisationen so einen ganz anderen Fokus haben und du musst ganz anders spielen. Beispielsweise die Atlanter, die sind immer im Imperium und die gehen eigentlich eher zu Grund, als dass sie aufbauen. Die müssen schauen, dass sie nicht schnell zu Grund gehen. Und andere, die einen, die haben so Masken und müssen sehr stark mit diesen Masken arbeiten und die sich eigentlich selber so die Punkte und die Karten, die ihm etwas bringen, zusammendecken. Andere haben wie fertige Decks, wo man muss eigentlich mit dem schauen, dass man zu viele Punkte kommt. Das ist ganz faszinierend gemacht und höllisch schön. Mir gefällt es sehr, weil es ist so ein Spiel, das ist von
Mika.
Ja, Mika, genau, heisst er. Merci. Mhm. Der, der auch die ganzen Nordwest-Frankenreich und Nordsee-Trilogie genau gemacht hat. Sehr schön für so einen sehr mechanischen Deckbilder. Das Spiel ist. Es hat hölle viele Mechanismen, die dort innen interagieren. Gewisse brauchen nur eine Zivilisation, die anderen brauchen das alles gar nicht. Und jede Zivilisation ist anders und es ist wirklich sehr, sehr, sehr mechanische Deckbilder. Wirklich nicht für Anfänger gedacht, das ist wirklich ein komplexerer Deckbilder, weil es hat auch sehr viele einzigartige Mechanismen. Und was mich sehr fasziniert, wie das Deckbuilding einfach immer wieder andere Wege nimmt. Aber es ist ein purer Deckbilder, also man hat eigentlich nur Karten. Und also ein paar Tokens, die man sammelt, aber eigentlich sonst nichts anderes im Spiel. Es ist faszinierend, wie gut dass das Spiel funktioniert. Und jedes Mal ist es mir wirklich so ein Erlebnis gewesen, zum sehen, die Zivilisation zu erkennen. Es ist sozusagen ein bisschen im Imperial Settlers, einfach nochmal mehr Deckbuilding nur, und nicht nur so als Karten zusammensammeln. Es ist wirklich, man tut sein Deck bauen und Deck immer wieder ausklügeln. Es ist ganz faszinierend, wie das funktioniert. Aber schade ist die Produktion so schlecht. Sieht wirklich, das Spiel ist hölle cool, aber es ist nicht ein cooles Produkt. Weil es hat so doofe Tokens drin. Es hat Tokens drin. Es hat so drei verschiedene Arten von Tokens drin. Das sind Siegpunkte, die anderen sind zwei, sind so verschiedene Arten von Ressourcen. Und es gibt Tokens für 1, 5 und 10. Und die sind einfach leicht ein grösser, das, was für 5 ist und das, was für 10 ist. Und hat so 10 Punkte, irgendwie 5 oben und 5 unten. Und das, was nur 5 hast, hast nur 5 unten und die anderen hat keine Punkte. Mm. Und es ist so verwirrend, dass es einfach, und du hast alle wie auf einem Ding und du musst immer die richtigen Gussen suchen und die Gefahr, dass du das Falsches nimmst, ist riesig. Und auch die Tokens sind so billig gemacht, sie sehen so ganz schlecht aus, schlecht Design. Gegenüber einem sehr schönen Design von Mikro sind die einfach katastrophal.
Gut, ich nehme an, die sind ja von Mikro auch.
Ich weiß nicht,
aber das hat er eher vernachlässigt. Der ist ja mehr so der.
Ja, aber das ist wirklich ganz anders ganz als anders. Der Rest vom Ding, so vom Design. Darum habe ich das Gefühl, ist das noch jemand anderes, der dort auch noch mit designt hat. Aber gleich, es hat hölle coole Deckbaumechanismen drin, so wirklich Sachen, die ganz neu sind. Was hingegen auch wieder ein Problem kann sein, weil die Anleitung wird sehr kritisiert. Ich selber habe es sehr gut gefunden, auch weil ich auch nicht zuerst die Anleitung gelesen habe, sondern ein Regelvideo geschaut habe, wo mir so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. Die Anleitung die tut eigentlich nur so den Ablauf vom Zug erklären und alle die Spezialsachen, die tut es eigentlich wie ein bisschen so in Böckchen auslagern, dass jedes Volk hat dann noch so Spezialregeln. Und das Interessante ist auch, dass für beide Spiele gleich auch beide Regeln vom Imperium Legends und vom Imperium Classic sind in gleicher Anleitung. Also beide Spiele haben die gleiche Anleitung drin. durch das auch alle Spezialregeln von allen anderen Völkern, die du eigentlich gar nicht hast. Aber die kannst du wie gut ausblenden, wenn du die Regeln liest, finde ich. Das ist noch interessant. Ich finde, der Aufbau ist ganz speziell. Es sind wirklich nur zwei, drei Seiten, die wirklich die Regeln vom Ablauf erklären. Und dann jetzt all die Sondersachen, die einfach so in einem Nachschlagewerk drin sind. Oder eigentlich alle Aktionen und so weiter sind dann so in einem Nachschlagewerk drin versteckt. Und das ist schon nicht so hilfreich, wenn man nur mit den Regeln das Spiel erklären will. Sonst selber, ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen wie für mich gemacht, weil es hat so genau die Aspekte drin, die mich faszinieren. Deckbau, so das Engine Building, jeder hat eigene Fähigkeiten, jedes funktioniert anders, das Entdecken von diesen Zivilisationen, eigentlich schön gemacht, schöne Karten, auch wenn das Produkt selber nicht das schönste ist, aber schöne Karten. Und eines von den geilsten Inlines ever, leider habe ich es kaputt gemacht, weil ich eigentlich auch beide spiele. Das andere wollte ich dann sicherlich auch kaufen, das Classic wollte ich dann sicherlich auch kaufen, weil es mir einfach wirklich gefällt, die Zivilisationen zu entdecken. Ein Spiel für mich, aber ich habe das Gefühl, wenn ihr da gerne Deckbuilding habt, müsst ihr wirklich sehr, sehr, sehr gerne das haben, weil es ist wirklich für Spezial. Also es ist wirklich ein Experten-Deckbuilder. Mhm. So würde ich es etwa erklären.
Genau, aus dem Grund habe ich es natürlich nicht gespielt. Ich bin ja nicht so der Deckbuilder. Also irgendwie kann ich das einfach nicht gut. Und das hat es jetzt noch nicht die Möglichkeit gegeben. Oder respektive, ich frage, ob es da überhaupt eine gibt. Aber das, was ich gesehen habe, mir gefällt auch die Optik von Mikko immer, wobei ich mich dort auch schon ein bisschen satt gesehen habe. Aber der hat jetzt hier tatsächlich nochmal so ein bisschen andere Nuancen
reingebracht. Ja, finde ich
auch. Und klar, bei der Westfrankenreich und bei der Nordsee-Trilogie ist immer so ein bisschen gefangen gewesen, in diesem comic-mässigen Design.
Und es ist immer noch
schon ein bisschen mehr.
Ja, es ist immer noch Comic, aber die Figuren sind nicht so überzeichnet.
Genau, wirklich ein bisschen erwachsener. Und Optik ist sicher interessant. Man kann sagen, dass Spielerschmiede tut beide auf Deutsch jetzt übersetzen und wird es auch rausbringen, glaube ich, Anfang nächstes Jahr. Die natürlich nicht die Kartentexte, die durchaus auch noch vorhanden sind und auch noch musst verstehen. Die nicht so stark im Englisch sind, sicher mal noch ein paar Monate warten.
Das Spiel ist schon genug komplex, ohne dass du noch nicht durch die Sprache auseinandersetzen musst.
Hast du noch Eckdaten?
Wie meinst du? Die habe ich auch durchgesagt.
Hast du schon gesagt?
Das habe ich gesagt.
Ja. Und
wie viel? Ja, genau. Und du hörst mir einfach nicht zu.
Wenn ich kurz im Riga trank.
Was etwas noch so ein bisschen ist, was ich auch muss sagen, nicht durchspielen. Es kann relativ lang gehen. Wir hatten einmal 2 Stunden, einmal 3,5.
Wow.
Es ist ein Expertenspiel, es geht einfach. Aber was schon ist, je mehr man es gespielt hat, umso schneller wird es. Es wird wirklich viel schneller, wenn die Leute schon mal gespielt haben. Und was aber mühsam ist, ist einfach die Schlusswertung. Weil jede Karte zählt und je nachdem ist es noch abhängig, wo die anderen Karten sind und so weiter. Und ich bin Gott froh, dass es einen BGG-User gibt, der das aus ihrer App hat gemacht. Da kannst du wie bei
Fantastischer
Reifen. Du kannst eigentlich alle Karten, die du hast, sagen, wo hast du sie. Ja. Und er tut es der Schlusswertung gewechselt. Das ist wirklich exzellent. Also wer die noch nicht kennt und das Spiel vielleicht selber auch hat, ich kann die nur empfehlen. Mhm. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass du ein Foto machen kannst.
Was?
Du
das ist
wirklich geil.
Aber das wird sicher der Verlag kommen und vielleicht abkaufen. Oder so. Wobei Osprey nicht so
Osprey nehmen. Lässt das auch einfach ziehen. Das ist, glaube ich, schon ein riesen Mehrwert.
Aber schon schön, die Community, dass so Sachen
passiert. Das habe ich echt cool gefunden. Es war wirklich ein Pain gewesen.
Ja.
Aber ja, jetzt nicht
mehr. Sehr schön. Imperial Legends und Imperial Classics, wo der Redo auch noch bekommt. Sehr gut. Ich kann nur mal sagen, bei meinem ersten Spiel, das ich heute darüber erzähle, dass ich mich endlich getraut habe, weil ich habe durchaus, ich bewege mich immer so ein bisschen im Kennenspielniveau, so ein bisschen bei den Eurogames. Und ich habe schon mal von dem Brass erzählt, das ist für mich so ein bisschen einfach ein Spiel, das ich gewusst habe, es ist nochmal ein bisschen komplizierter, so ein bisschen, es wird aus Expertenspielen natürlich so definiert. Und ich hatte lange ein bisschen Distanz und gesagt, das ist mir aber jetzt kompliziert und verkauft und was auch immer. Ich habe dann gleich aufgrund von allen diesen Lobeshymnen von Brass Birmingham das gekauft, gespielt schon jetzt ein paar Mal, jetzt ist es schon ein paar Monate und würde euch gerne darüber erzählen, weil es der Edu mal mitgespielt hat.
Endlich, mitspielen.
Ja, wir reden hier von Brass, das ist ein Remake-Spiel von einem Spiel, das Kohle hat geheissen. Brass Birmingham.
Auf Englisch
hat es
Brass Case.
Auf Englisch, aber auf Deutsch hat es Kohle Case. Und das ist eigentlich das heutige Brass Lancashire. Und dann haben die Macher, der Martin Wallace und noch jemand anderes mehr dazu, haben dann gedacht, wir drehen nochmal ein bisschen Schrauben drehen am Lancashire und machen daraus noch das Brass Birmingham. Das heisst, es gibt schon Beispiele, das Lancashire und Birmingham, die aber minimal sich unterscheiden. Ich will ein bisschen von beiden erzählen, wobei ich primär jetzt vom Birmingham, weil das ist, was ich am meisten gespielt habe. Was geht es bei Brass? Grundsätzlich ist es so, wir sind Unternehmer in der Zeit der industriellen Revolution in England und bauen ein Netzwerk. Man spielt grundsätzlich zwei Phasen, eine Kanalära und eine Eisenbahnära. Und in beiden Phasen macht man etwas das Gleiche. Und zwar baut man verschiedene Fabriken, Industrieanlagen, Kohlebergwerke und Brauereien beim Birmingham. Und versucht, die möglichst optimal miteinander zu vernetzen und natürlich entsprechend dort Ware zu verkaufen. Und dann kann man natürlich nachher sozusagen, gibt es natürlich entsprechend Punkte. Das Fiese am Ganzen ist, dass man natürlich sich gegenseitig auch noch ein bisschen Zeug wegverkaufen kann, was aber nicht nur schlecht ist. Also, du weißt eigentlich, dass zum Teil, wenn du so ein Kohlebergwerk baust, dass dir vielleicht jemand der, die Kohle wegkauft, weil, wenn die ganze Kohle weggekauft ist, wird das Blättchen umgedreht und erst dann gibt es den Punkt. Das heisst, wenn das niemand, und das will dir natürlich niemand dabei helfen, musst du natürlich möglichst schauen, dass du möglichst ein Netzwerk hast, das du selber von dieser Kohle kannst brauchen. Und so. Das Spiel hat eigentlich nicht so viele Regeln. Die Anleitung ist nicht so eine dicke Anleitung, wie man es jetzt vielleicht von einem sonst Experten Eurogame würde erwarten. Hat aber halt immer wieder so kleine Nuancen, die man tatsächlich immer wieder nachschauen muss. Oder, wenn man es viel spielt, natürlich geht das. Aber es ist schon so, dass man je mehr dass man es gespielt hat, dass es auch flüssiger läuft. Also es ist definitiv in der ersten Partie so gewesen, dass man zwischendurch mal gesagt hat, ja, wie ist das jetzt genau dort und so weiter. Wo es gibt so die, ich nenne es so Shishi-Regeln, die einfach so ein bisschen sagen, ah ja, stimmt, hier ist es eben anders als bei den Spinnereien. So, und dort ist genau.
Die Schwierigkeit ist so, was ist mein Netzwerk, was genau. Ist mein Zeugs und so weiter. Was, das ist, genau. Und was wird bei was gebraucht, das macht es alles ein bisschen
genau, es gibt ein paar Begriffe, wo man einfach so ein bisschen muss, also das Netzwerk ist einfach alles, was miteinander verbunden ist, aber dieses Netzwerk ist wiederum natürlich alles, was mit deiner Fabrik und so weiter verbunden ist. Das Spiel sieht super, super aus, super also elegant vor allem.
Die neue
Version. Wir reden jetzt hier immer von neuer Version. Sehr der dunkle und der helle Brettspielseite. Spielbrettseite. Und ich spiele immer mit der dunklen, wo die nochmal ein bisschen eleganter aussieht. Man hat das Gefühl, man spielt etwas so wie elegant, so ein bisschen sehr rund produziert und sehr gut produziert. Und der Unterschied zwischen Lancashire und Birmingham ist auch noch für sich, dass Lancashire erstens mal ein bisschen auf das Original Kohle eigentlich ein Remake ist, 1:1 mehr oder weniger. Dort gibt es auch kleine Nuancen, die anders sind als beim Birmingham, wo noch zusätzlich noch Brauereien ins Spiel gebracht, Bier, wo man tatsächlich immer wieder fällt auf dem Spielbrett und es ist wirklich normal ein bisschen, also ich würde sagen, das Lancashire ist vielleicht ein bisschen enger, wo also das Netzwerk ein bisschen enger ist, man verzeiht weniger Fehler vielleicht, aber das Birmingham ist normal ein bisschen komplexer, weil das Bier dann doch auch noch muss brauen und das ist einfach sehr, sehr rar. Also ich würde sagen, grundsätzlich könnt ihr beide spielen, aber das Birmingham ist jetzt auch das, wo einfach besser ist angekommen bei den Leuten.
Ich glaube, weil es einfach auch ein bisschen mehr Varianz hat.
Genau, das stimmt. Lancashire
hat gar nichts Varianz. Genau. Also einfach die Karten, die man zieht, wo scheinbar einen Unterschied. Also man hat schon ein bisschen das Spiel unterschiedlich gestaltet, aber das Board ist immer genau gleich und das ist beim Birmingham nicht der Fall.
Ja. Also ich habe, wie gesagt, gespielt, ich bin ja die Videoregeln und alles möglich mehrfach gelesen, wo ich mir sagen, es ist mir nicht so in den Kopf, weil man einfach tatsächlich, es ist zwar ein Euro, aber irgendwo dann doch ein bisschen anders, als man sich, also eben, man es gewöhnt bin. Und dann muss ich sagen, nach der ersten Partie bereits, habe ich schon gemerkt, wieso das Spiel so gut ankommt. Es ist einfach, es ist wirklich sacke gut. Eigentlich alles, wie das eigentlich alles miteinander vernetzt ist. Ich muss wirklich sagen, obwohl man da immer ein bisschen das Gleiche macht, hat sich jede Partie ein bisschen anders angefühlt. Bei einer Partie ist es eher so, ein bisschen, jeder hat für sich gebaut und dann hat sich innen raus angefangen zu kämpfen. Bei anderen ist es sehr knapp geworden, sonst innen raus. Es ist auch von den Punkten, kannst du nie sicher sein, wenn du jetzt nach der ersten Ära, das ist mir passiert, der letzte, ich war ziemlich vor gewesen, nach der ersten Ära. In der zweiten ist es mir nicht gelegen, weil es ist ja so, du kannst natürlich nur bauen, wo du Karten hast, aber du hast natürlich auch Joker-Karten, die du kannst bekommen etc. Ich möchte da nicht in Detail regeln, wirklich, da schaut ihr lieber ein Video, es ging zu weit, aber grundsätzlich ist mir näher, in der zweiten ist es ganz anders gelaufen, habe versucht zu retten, was ich nachher retten konnte, schlussendlich sehr eine knappe Partie gewesen. Das war die gewesen. Und ich erinnere mich wirklich an ein paar Partien, die sich wirklich immer ein bisschen anders angefühlt haben. Das finde ich noch faszinierend. Und wie hast du angefangen?
Mir selber hat es auch recht gefallen. Es ist wirklich, auch wenn du sagst, es ist eher kompliziert und so, ich hatte das gleiche Gefühl. Ja. Es war irgendwie gleich schnell drin, wo du gewusst hast, welche Aktion ist mit welchem Netz in Verbindung sozusagen, hat dir das schon Hölle viel gebracht. Es hat aber, es ist nicht ein einfaches Spiel, das wollte ich nicht sagen, aber das hat mir eigentlich, mir hat es super Schwierigkeitsstufen gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Hat mir recht gefallen von der Interaktion, wie das dann einander so ein bisschen wegkommt.
Ja, sehr interaktiv.
Finde ich, ja.
Also nicht in der Kommunikation, im Sinne von was du machst, ist relevant.
Du tust einfach die anderen Sachen weg.
Du tust, genau. So. Es ist so, geht okay, in die Richtung
aber von Barrage. Aber auch nicht so schlimm, finde ich meistens. Weil du, auch wenn jemand die Strecke baut, kannst du ja meistens gleich wie brauchen und so. Es ist nicht ganz so schlimm, wie man das vorstellen kann. Aber es ist noch sehr unterschaubar für mich, wie man es gut spielt.
Ja.
Wie tut man Brass gut spielen, aber die Spielmechanismen und alles hat mich schon recht fasziniert und eigentlich recht gefallen, muss ich sagen. Für das du sagst, es ist ein Eurogame, wo ich deine Standard-Euro-Games, die du gerne spielst, habe ich meistens nicht so gerne. Genau, Brass ist wirklich ein bisschen eine andere Komponente. Es hat auch nicht so den Eurogame-Standard-Charakter.
Schon nochmal aus der Optik nicht. Oder? Das ist wirklich.
Das
hilft extrem.
Und das ist dann wirklich ein sehr schönes Produkt, durch und durch. Muss ich sagen, es hat dort fast nichts, wo ich muss sagen, das ist schlecht.
Ist so. Es ist einfach auch kein Spiel für Gelegenheitsspieler. Es ist wirklich etwas für Leute, die schon ein bisschen gespielt haben und die sich einfach nochmal ein bisschen tiefere. Komplexe im Sinn von Kopf komplex, dass du wirklich halt überlegst, wie gehst du vor. Mit Langdenker wird es auch so eine Sache sein, dass das dann sicher ein bisschen weniger Spass macht, weil man kann sich da natürlich schon x Züge, nachdem man, wenn man wieder dran ist, überlegen, vielleicht hat einem jemand
das Boot, das man wollte und so.
Und dann fängt es überlegen von neuem an, es ist sicher so, dass dort vielleicht mit Leuten spielen soll, die das schon gespielt haben und so ein bisschen auf einem ähnlichen Level sind. Sonst habe ich gesehen, der Unterschied, Lancashire, kein Bier, dafür ist es irgendwie ein bisschen streamliner. Grundsätzlich ist es aber sehr ein ähnliches Spiel. Darum, ich spiele beide gerne, aber grundsätzlich würde ich nie empfehlen, dass ihr beide kauft, weil es für das ist dort zu eng. Also das Gleiche. Aber sonst, ich habe es nicht bereut. Ich bin happy, dass ich das habe in meiner Collection und freue mich auch auf die nächsten Partien. Vielleicht habe ich gesagt, muss immer ein bisschen dosieren. Zu viel Brass würde ich jetzt nicht spielen, aber es ist wirklich zwischendurch.
Das Problem ist, du musst ja jedes Mal wieder eindenken, die Regeln.
Ja, das ist so. Darum, das weiss ich schon. Aber es gibt noch viel andere Spiele.
Ja.
Gut, also. Dann wäre das Brass Birmingham von Martin Wallace. Roxley hat es rausgebracht, aber auch die Spieler sind jetzt dann eingedeutscht und das ist von einem Verlag, weiß ich jetzt auch nicht. 2-4 Spiele, 60 bis 120 Minuten, obwohl ich finde, 120 ist so ein bisschen das Minimum, das man noch so rechnen soll. Es kann aber schon schnell gehen mitspielen, was sie kennen.
Trotzdem. Ich denke, wenn die Leute wirklich gut kennen und nicht so ewig
lang. Eineinhalb Stunden,
zwei. Eineinhalb Stunden, das ist schon gut durchbringen.
Gut, also.
Ja, kommen wir zu einem anderen Eurogame, das ich mal gespielt habe. Ich sage jetzt mal, das ist eines meiner Lieblings-Eurogames, weil es ist eigentlich nicht ein Standard-Eurogame. wie man sich das so könnte vorstellen. Ich möchte von Archipelago reden. Archipelago ist schon seit Ewigkeiten in meiner Sammlung, wo von Shut Up and Sit Down gereviewt wurde und dann musste ich das Spiel haben. ist von Christoph Bollinger auf Französisch. Er ist ein Franzose, so viel mir gesagt worden ist. Das Spiel ist rausgekommen von Ludi Kelly und ist für 1 bis 5 Spieler und geht etwa 30 bis 240 Minuten.
Genau. Vor 10 Jahren ist es etwa rausgekommen.
Ja.
Nächstes Jahr wird es
10. Ja, dann habe ich selber, etwa vor 8 Jahren gekauft. Aber das ist, glaube ich, schon. Zwar, nein, das glaube ich dann. Vorbestellt sogar, glaube ich. Ja. Das Archipelago ist eigentlich so eine Standard-Ressource-Euro, wie du dir das vorstellst, außer dass es noch eine Komponente von Werwolf drin hat. Und das dauert jetzt nach einer Katastrophe, aber irgendwie hat Christoph Bollinger das geschafft, dass es ein funktionierendes Spiel ist. Ich sage nicht, dass es das geilste Game ever ist, aber es hat spannende Aspekte drin, die ich sehr cool finde. Weil auch bei dem war es gut, so ein Euro, der für mich gemacht worden ist. Ich erzähle euch heute ein bisschen von Spielen, die für mich gemacht sind.
Sehr schön, beim dritten gespannt.
Beim dritten bin ich nicht ganz sicher. Aber die zwei sind jetzt wirklich für mich gemacht. Weil es hat wirklich so ein altbackenes Thema mit tut ein Archipel ausnutzen und probiert so viele Ressourcen wie möglich ins eigene Heimatland zu schicken. Durch das tut man auch Leute ausbeuten. Man muss zusammen ein bisschen schauen, dass die Leute nicht zu fest ausbeutet werden. Weil, wenn sie zu fest ausbeutet werden, dann werden sie böse. Im Sinne von, werden sie radikal und tun sich wehren gegen die guten, weisen Leute, die da kommen, Sachen machen. Das ist also wirklich recht, es tut Sklaverei und all das Zeug nicht verschönern. Es ist wirklich, das ist das Thema von diesem Spiel. Es ist leider so. Es ist einfach auch leider so gesehen, dass zu der Zeit, wo so Archipel oder Inseln eingenommen worden sind von den westlichen Ländern, von den Europäern, ist es einfach so zu und her gegangen. Und das Spiel tut es nicht verschönern, es tut es auch nicht irgendwie whitewashen oder so oder überdecken. Aber mir ist halt einfach so ein Spanier, der gehört geht.
Hallo?
Oder ein Niederländer, der so irgendwo in ein Archipel geht und probiert, ja, dort so viel Kaffee wie möglich von diesem Zeug heimzuschicken. Und der Clou ist dabei, man muss ein bisschen zusammenarbeiten, weil es kann immer wieder passieren, dass eben die Leute sich zu fest radikalisieren oder dass dann ein Umsturz passiert und einfach alle verloren. Im Normalfall. Mhm. So ein bisschen wie tiefe Landen, kannst du dir vorstellen.
Ja, oder? Das tiefe Landen.
Wo du auch den Mechanismus hast, wo etwas Blödes kann passieren kann.
Ah, cool.
Und dann tut man, aber der Rest des Spiels ist so, dass man tut entdecken, man tut seine Leute vermehren, man tut die neu hinschicken, dass sie arbeiten, man tut Aktionen machen. Dann kann man noch so Karten noch kaufen, die einem Verbesserungen geben und so weiter. Und immer wieder gibt es so Krisen, wo die Leute alle wie streiken, außer sie bekommen etwas über. Und dann tut man auch wieder so ein bisschen zusammen, aber auch sehr taktisch miteinander schauen, wer tut was zahlen. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt irgendein Fisch zahle, dann darf ich 5 Männchen aufstellen. Ich habe zwar nur 3, ich muss gleich 5 aufstellen. Außer es hat keine mehr, die man aufstellen kann. Dann muss man so ein bisschen verhandeln, mit wem, von wem möchte ich noch ein bisschen Geld, dass ich auch noch irgendwie die 2 Männchen noch von dieser Person aufstellen. Und es hat einen sehr hohen Verhandlungsaspekt und Handlungsaspekt drin. Und was es eben auch hat, ist, es kann sein, dass einer jemand ist, der das Ziel hat, dass es zur Radikalisierung kommt und zu so einem Widerstand kommt. Weil jeder hat ein geheimes Ziel, geheime Karten. Und im Normalfall hat die eine Endbedingung, wann ist das Spiel fertig. Und das andere ist, was gibt Punkte. Also wir wissen genau, eine Information, was Punkte geben. Und die anderen haben auch je eine Karte. Und man muss dann auch ein bisschen probieren herauszufinden, auf was gehen sie, damit sie, da was gibt mir am Schluss Punkte, um das herauszufinden. Das ist sehr ein Deduction-Spiel mit ja, es hat so sehr viele verschiedenste Elemente drin, die ich recht cool finde. Aber es ist mühsam zum Erklären, es ist mühsam zum ersten Spiel. Man weiss nicht beim ersten Spiel, an was das man ist. Man muss alles wie mal einmal ganz durchgespielt haben, damit man merkt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Vor allem die geheimen Karten von den anderen sind extrem wichtig, dass man herausfindet, weil kann das da sein beispielsweise, und dann muss man schauen, welche Karten sind alle im Spiel. Das kann so mühsam sein, für die reinzukommen. Ich finde es schade, wenn ich es erklären muss, weil ich selber ich spiele es extrem gern. Aber ich weiss, jeder, der neu reinkommt, für die ist es einfach nichts Schönes zum Spielen. Ich weiss noch, mein erstes Spiel von dem war Katastrophe gewesen. Einfach weil ich nicht bei reinkomme und nicht verstanden habe, wie das Zeug funktioniert, die Regeln auch noch nicht so kennt habe und niemand die Regeln kennt hat. Und dann haben wir es so ein bisschen herausfinden, eigentlich, wie genau das wirklich funktioniert. Und es war hart gewesen. Aber wenn man es Regeln hat, dann ist es cool. Und erst dann entfaltet sich leider das Spiel. Und vorher leider kein Spitzli. Ich hätte das schon ewig lang gerne mal mit dir spielen. Aber sehr, ich weiss, das erste Spiel, ja, du wirst es nie mehr das zweite Mal spielen, ja, weil das erste Spiel so anstrengend ist. Ja. Und das ist leider ein Spiel, das du mehrmals spielen musst. Und das ist so schade. Von dem, weil die Regeln sind so einzigartig in den Euro innen, dass es einfach sehr mühsam ist.
Aber hast du viele Leute am Tisch, die gesagt, ich würde es gerne nochmal spielen?
Ja, die Leute haben gesagt, jetzt weiss ich, wie es funktioniert. Und jetzt würde ich es eigentlich gerne mal so spielen, in dem, dass ich weiss, wie es funktioniert. Aber viele sagen, während dem Spiel haben sie eigentlich nicht gewusst, was eigentlich geht und was zählt oder wie man zum Punkt kommt. Und das ist sehr, also, alle heißen, dass sie so ein bisschen planlos sind am ersten Mal. Und das ist so schade, dass man das Spiel nicht so hinbekommt, dass die Leute das können, wie auch verstehen können während dem ersten Spiel. Die ganzen Aspekte zu verhandeln, dass die Deduktion, wer ist was, wer könnte was sein, wer könnte auf was gehen, welche Ressource ist denen wichtig oder muss er Häuser bauen oder was auch immer, das ist so spannend. Aber leider Gottes, ein Spiel, das höllisch schwierig ist zum erklären.
Okay. Ja, es ist spannend. Also, so, gibt es viel so Spiele? Oder
ich würde sagen,
kein Spiel, das Camelot-Spiel ist ja...
Nein, kein Bisschen.
Ja, aber das ist auch kooperativ mit drinnen Verschwörern.
Aber es ist kein Eurogame. Und der Verschwörer ist auch nicht immer drinnen. Es ist, es funktioniert. Also, das kannst du nicht vergleichen mit dem Shadow of
the Camelot. Schon lustig, dass es so in dieser Kombination nicht mehr wirklich gegeben hat.
Weil dieser Dachsenbart ist nur so ein kleiner Teil, oder? Das ist der Verschwörer, der muss auch nicht drinnen sein. Es kann einer sein, der will, dass die Leute gut sind und so. Es gibt so viele verschiedenste Aspekte, wo ich muss sagen, es gibt kein Spiel, wo ich muss sagen, das hat eine grosse Ähnlichkeit.
Okay.
Ja.
Ja, schön. Also ja, ich würde es gerne mal spielen, aber ja, das hast du selber. Also der Zugang wird nicht so einfach sein. Und
ja, das Spiel, das erste Spiel wird für dich so, also das Gefühl ist so, dass es einfach nicht wirklich Spass macht. Oder das auch nicht das zweite Mal, wo ich spiele. Also kann ich auch verstehen. Kann ich völlig verstehen, wie jemand nach dem ersten Spiel sagt, das will ich nie mehr spielen. Das kann ich leider verstehen. Aber ich finde es cool, es ist auch schön, dass eines von den wenigen Inlays, die irgendwie funktioniert und auch ins Spiel integriert sind worden. Und so der Aufbaumechanismus, ich finde es cool, aber leider Gottes ist es halt einfach nicht das Spiel, wo ich irgendwie mal ein Spiel noch mit Tag oder so könnte klären.
Wie schwierig ist es für einen Verschwörer tatsächlich zu gewinnen?
Ich glaube, wir haben jemanden gehabt, jetzt beim ersten Mal jetzt ist er der Verschwörer gesehen und der ist auch keine Chance. Weil, weil du schon noch nicht wirklich verstehst, wie alles wie funktioniert und zusammenhängt, ist es halt schwierig für einen Verschwörer zu sagen, das ist jetzt der Weg, wie ich zu Punkt komme. Aber auch wenn er nicht über diesen Weg gewinnt, er kann immer noch über einen anderen Weg auch noch gewinnen. Aber auch das ist schwer im ersten Spiel, weil du natürlich musst wissen, was Punkte geht und so weiter. Ja. Aber es geht. Also so, wenn das nicht passiert, kann die Person immer noch gewinnen.
Ja, okay.
Und das ist eigentlich auch noch so speziell, muss ich sagen.
Ja.
Aber es ist so, für einen Verschwörer ist es... Also ich habe es noch nicht geschafft, dass es der Verschwörer wirklich das Spiel gewonnen hat. Aber es hat so viele verschiedene Aspekte, die rein spielen, ob es einfacher ist oder schwieriger ist für ihn. Es gibt sicherlich Wege, aber man muss sich auch da erkämpfen. Okay. Das Spiel ist schon selber nicht einfach zu gewinnen.
Okay. Ja. Ja gut, das wäre Archipelago gewesen und jetzt kommen wir zu Paleo. Das Kennenspiel des Jahres von diesem Jahr. Wir haben letztes Mal noch darüber diskutiert, wir wissen nicht, wer es denn kaufen wird. Schlussendlich bin ich es gewesen. Also tatsächlich hat es auch noch viel gespielt in diesem Monat. Das ist eigentlich... ich habe es, glaube ich, fünfmal gespielt und und das ein paar Mal erklärt, bei so einem kleinen Spielmesse, also Spiel-Event so, und hat es dort auch erklärt und gespielt, ja. Also, viele haben sicher schon gespielt von euch, weil so ein Spiel ist natürlich, wie Kennenspiel des Jahres, wird natürlich auch ein bisschen darüber geredet und dann, ja, ich finde es tatsächlich, kann ich jetzt schon zuvor nehmen, ein gutes Kennenspiel des Jahres. Mich hat es positiv überrascht. Ich bin nicht so der kooperativ. Also ich habe sehr gerne kooperativ. Ich habe es gerne, aber also wenn ich wählen kann, bin ich eher ein liebes kompetitives Spiel. Hier ist es aber so, dass das sehr gut gemacht ist und hochgradig interaktiv das Ganze aufgezogen ist. Und das verpasst man wiederum. Und vor allem natürlich im Schwierigkeitsgrad, wo man kann sagen, das haben wir schnell verstanden und der Rest macht einfach so ein bisschen das miteinander überlegen, miteinander denken und so weiter. Also die Spielregeln sind nicht so schwierig. Wie funktioniert Palio? Es ist ein kooperatives Steinzeit-Abenteuer. Es hat mehrere Decks drin. Es besteht aus mehreren Decks, die man einfach kombinieren kann und durch das immer ein bisschen ein anderes Abenteuer erleben. Es wird aber empfohlen, so ein bisschen nach gewissen Levels zu gehen. Ich bin jetzt bis zum Level 3 gekommen und Beispiel Level 1 ist das Deck A mit dem B und Level 2 ist das Deck D mit dem E und so weiter. Aber man kann auch später, wenn man Lust hat, sagen, aha, das Deck F ist noch cool gewesen mit dem A, die tun wir einfach zusammen verbinden, das funktioniert auch. Ich würde aber näher etwas dazu sagen zum Thema ja, Motivation, Langzeitmotivation, wenn man schon die Levels hat gespielt. Aber grundsätzlich, wie funktioniert es? Man hat eigentlich, man spielt tatsächlich einfach einen Steinzeitstamm und jeder hat einfach gewisse Leute vor sich, die entsprechend Anzahl Leben haben oder auch Fähigkeiten. Und dann gibt es einfach so ein Deck, das man zusammengestellt hat, wo so ein bisschen der Tag oder so ein bisschen die Events, die einem so im Alltag passieren, zusammenstellen und man spielt dann eben auch eine Runde, ist eigentlich auch ein Tag und in dem für pro Tag wird das Deck, und das wird sich auch nicht verändern im Laufe des Spiels, wird verteilt unter allen Spielern, möglichst gleichmäßig. Und dann ist es so, dass man gleichzeitig die obersten drei Karten deckt, die haben unterschiedliche Rückseiten, muss ich noch sagen. Es gibt drei Orte, wo man immer ran kann, zum Beispiel der Fluss, Berge und Wald. Und dann gibt es noch Karten, die einfach kannst bei dir im Lager bleiben. Die kennt man, aber das Interessante ist, dass sie durchaus geschafft haben, dass halt eine gewisse Unsicherheit besteht. Weil eben einerseits sind die Karten, also auch alle Lagerkarten, nicht immer gleich. Also es gibt Lagerkarten, wo du vielleicht etwas kannst machen, was auf der anderen nicht kannst machen. Also kannst du nie darauf gehen, welche Lagerkarte ist es anhand von Rückseiten, selbstverständlich. Und durch die Decks, die eben noch die Minidecks, die reinkommen, die immer anders sind, kommen dann wie neue Erlebnisse dazu. Und was man dann macht, ist wirklich die ersten drei Karten sozusagen vom Deck zu nehmen und miteinander entscheiden, welche von diesen drei dass man möchte spielen. Und dann ist es so, dass dann jede eine auswählt, die anderen unverändert wieder auf das Deck legt. Und dann wird die gleichzeitig umgedreht. Und dann ist es so, dass man bei gewissen Karten weiss, dann könnte ich wahrscheinlich zum Fluss gehen und ein Tier, ist meistens so ein Tier, das du findest, oder irgendetwas, das du dann könntest, sozusagen killen und dann entsprechend Futter bekommen, das am Ende des Tages wichtig wird sein. Und weil du das eben manchmal nicht allein kannst, gibt es eben auf sehr vielen Karten so eine Helfenaktion. Und da komme ich eben mit der grossen Interaktion, weil man muss miteinander sich einfach zusammen vereinen, sozusagen Kräfte vereinen, dass man eine gewisse Karte überhaupt schafft. Das heisst, die Karte, die ich dann umgedreht habe, wäre zwar auch noch sexy, aber es macht mehr Sinn, wenn ich bei dir helfe, wo ja die Fähigkeit, die du brauchst, und meine schwierig zu schaffen. Also machen wir doch einfach deine. Und du dort kannst, ja, musst halt einfach das abgeben, so einen Gegenstandsblatt, die vielleicht einmalig kannst nutzen kannst. Dafür haben wir nicht irgendein Holz und so weiter und so fort. Und das ist das, was wirklich noch fängt am Paleo, dass man wirklich halt miteinander versucht, die Ziele, die du schlussendlich eben hast, am Ende des Tages, musst du sicher jeder ernähren, plus noch gewisse Ziele, die vorgegeben sind, plus noch unterschiedliche Arten Minispiel, die halt in jedem Level so ein bisschen versteckt sind. Und man hat auch eine Werkbank, wo man verschiedene Gegenstände bauen kann, die auch noch interessant werden können. Das Ziel ist schlussendlich dann, so ein Gemälde fertiggestellt, das besteht aus 5 Blättchen und dort haben wir gewonnen und man hat aber auch verloren, wenn man 5 Totenköpfe hat und die Totenköpfe bekommt, wenn zum Beispiel jemanden nicht ernähren kannst oder wenn zum Beispiel gewisse Ziele nicht schaffst am Ende des Tages. Also es ist, du hinkst halt einfach immer, also das muss man gerne, aber hinkst immer diesen Zielingen nachher und du bist immer am Ressource aufscheffeln, wo dann er dann plötzlich vielleicht irgendeine blöde Karte wieder nimmt oder was auch immer. Es ist einfach so ein Knallherz irgendwo vom Gefühl, weil es ist nicht Herz vor Schwierigkeit, aber es tut dich immer wieder so, ja, so ein bisschen. Ja, ich möchte es ordentlich sagen, aber es ist, tut dich immer wieder so ein bisschen unvorhergesehenes vor die Nase stellen, wo du dann wieder von neuem denken. Und es ist wirklich schön, weil es ist, glaube ich, sehr generationenübergreifend. Ich glaube, das ist etwas, das durchaus so nicht so viel, also nicht viel, also nicht viel Spieler können spielen, wenn man es ihnen erklärt, weil man eben alles ein bisschen zusammen entscheidet. Und das ist... Man hat sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Manchmal haben wir schon ein bisschen das Gefühl, Karten sind natürlich, treiben das Spiel voran und Karten sind halt schon auch mit Glück verbunden, was dann natürlich gezogen wird. Natürlich. Meistens aber sind sie schon so balanced, dass es noch so knapp kann schaffen kann, aber es kann auch anders kommen.
Und sie geben eben auch noch ein bisschen wie einen Hinweis. Auf der Rückseite, oder? Also auf der Rückseite haben wir auch die verschiedensten Arten, Worte, wo man hingeht.
Gewisse
haben noch so Elemente drin, wo kommt noch ein Reh oder da oben nicht. Ja. Und die könnte man sich auch wie so ein bisschen merken.
Genau.
Also, das ist die geile Karte gesehen, die doch vorne... ist das echt wieder die geile Karte mit dem Mammut vorne drauf? Und so weiter. Und dann bist du nicht mehr sicher, weil es ein neuer Tag ist, jetzt spielt man wieder die neue Karte durch. Und es hat die Möglichkeit schon ein bisschen können, zu eruieren, wie es einem geht. Ja. Und das finde ich recht cool.
Und man hat natürlich eben gewisse Karten, also wenn du eine Karte zum Beispiel ein Reh hast, wo du dann zusammen willst, killen für zwei Fleisch zu bekommen, dann muss die Person, die Karte erzogen, die auch Karte aus seinem Deck nehmen, abwerfen, ohne dass es überhaupt angeschaut hat. Das symbolisiert ein bisschen Zeit, die man hat braucht für die Aktion. Durch das kann es dann sein, dass irgendwann keine Karte mehr hat, während der Edu noch ein bisschen Kartenstapel hat. Aber allein kann es dann vielleicht auch nicht schaffen. Also wird er vielleicht früher legen, nennt man das. Und dann ist sozusagen die Gefahrenkarte, die es eben auch noch hat, die habe ich vergessen. Die sind natürlich, die kannst du fast nur zusammen schaffen und dann kannst du die so ein bisschen sorglos abgeben. Und nein, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wirklich Familie gut funktioniert, aber auch eben ein Kennenspieler wie ich, auch jetzt da mit vielen also Runden, wo die Leute schon ein bisschen mehr gespielt haben, durchaus auch Spass gehabt. Und ich habe es vor kurzem bei unserem Event am Samstag gemacht und man hört halt immer zu reden. Es ist halt wirklich, das ist, nein, nehmen wir das und so weiter. Man hat das Gefühl, man steht zusammen. Und das ist etwas, wo ich finde, das ist das Spiel des Jahres Jury da gut ausgewählt, wo es ist ein Spiel, wo nur zusammen kannst gewinnen kannst. Oder verlieren.
Der Mechanismus, vor allem wie, dass man zum Zusammenreden gebracht wird, finde ich recht spannend. Es ist wirklich so die Kooperativität, oder dass man so kooperativ ist. Bei den vielen kooperativen Spielen hat jeder wie eigentlich die gleichen Informationen. Und bei dem ist es mehr, jeder hat verschiedene Nicht-Informationen oder so, sagen wir mal so. Und man muss einfach wirklich überlegen, wo man das machen, wo man das machen. Und dann zieht man vielleicht eine Karte, wo man selber nichts machen kann, aber ich kann helfen und dann kann ich mit den Kollegen schauen, was möchte ich eigentlich anschauen. Und das finde ich recht cool, die Art und Weise, wie sie das geschafft haben, dass man eben die ganze Zeit auch involviert ist und kooperiert. Das ist das, was ich sehr cool
finde. Das ist so.
Es ist wirklich ein purer Koop-Spiel.
Ja.
Das finde ich recht schön.
Ja. Nein, und die Optik gefällt mir jetzt, nicht alle Karten, aber es ist durchaus mal etwas anderes aus dem Haus Hans im Glück, das wir letztes Jahr behandelt haben. Und durch das finde ich es durchaus noch schön mit dieser Werkbank, die so ein bisschen 3D aufgebaut ist und so. Finde ich wirklich ein stimmiges Produkt. Rein von der also Spiel dauert gemäß Packer 45 bis 60 Minuten. Ich bin der Meinung, auch in der ersten Partie geht es deutlich länger. Es ist ja auch schon die Zeit erreicht. So. Aber ich muss schon sagen, es ist vielleicht für gewisse ein bisschen zu lang. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, einer, der nicht viel spielt, wo man so ein bisschen zwingt an den Tisch zu kommen, der hat schon Spass, aber vielleicht nicht 90 Minuten am Paleo. Es kann immer vielleicht schon ein bisschen zu lang vorkommen. Und,
scheiße, wenn man Leute zum Spielen zwingt, aber...
ja, aber grundsätzlich ist es... manchmal hatte ich schon das Gefühl, auch an dieser Messe und so sind die Leute dann schon lange dran gewesen und muss man wissen, einfach vorgängig. Und schlussendlich noch die letzte Mini-Kritik ist einfach, dass ich finde, muss ich schnell in meinem Spicker nachschauen, weil ich es sagen wollte. Genau, das Durchspielen, das mehrmalige Spielen vom gleichen Level. Also ich habe jetzt das erste Level, bestehend, das, ist ein bisschen das Grundstartspiel sozusagen, habe ich jetzt zweimal gespielt. Und ganz ehrlich, ich möchte das jetzt nicht noch das dritte Mal spielen.
Aber das erste Level ist also das
Einführungsspiel. Ja, ja. Aber trotzdem, es ist die Idee ist schon, dass man halt auch die Karten auch später auch die Decks ein bisschen zusammennimmt und so. Ich habe dann auch schon das zweite jetzt zweimal gespielt. Und was man wirklich bei Paleo will, ist einfach weiter schauen, was für Karten noch reinkommen. Und ich habe bis jetzt auch das dritte gespielt und das ist cool, hat ein neues Element drin gehabt, das cool ist. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal spielen. Vielleicht würde ich es noch einmal mit einer anderen Gruppe, aber jetzt, es ist jetzt nicht ein Spiel, wo sich eben das Level wird sich dann nicht mehr viel anders anfühlen, auch wenn natürlich die Kartenreihenfolge natürlich anders ist. Also es motiviert vor allem, um ja, vorwärts zu kommen. Es wird jetzt auch eine neue Erweiterung kommen, es gibt auch sonst so Promo-Decks. Und auf die habe ich Lust, aber jetzt so gross wieder back in time und wieder das Einführungsszenario spielen, das habe ich nicht wirklich Lust. Und darum, die Zeitdauer vom Spiel, Lebenszeitraum ist vielleicht ein bisschen kleiner als bei den früheren Kennenspielen. Aber es hungert genug lang, für das es berechtigt. Und wie gesagt, es gibt Leute, die spielen das auch gerne mehrmals. Ich muss sagen, ja, jetzt, ich freue mich jetzt vor allem auf die neuen Sachen.
Ja, Paleo hat mir zeigt, viel mehr Spielentwickler sollen Sachen in Kuverts verstecken, anstatt alles am Anfang reinzubringen. Weil wenn das alles in einzelnen Kuvert ist, wo man unlocked werden ja. würde, das schafft zuerst, dann habe ich das Gefühl, die Motivation dann auch noch viel grösser. Ja. Man bekommt nicht einfach so ein Ding rein, ja, mach mal A, B und dann B, C das und dann C, D. Ja. Wenn man einfach wie eine Progression hat oder so, oder einfach vorwärts, das ist eigentlich ein kleiner Fehler, was ich gemacht
habe. Paleo Legacy.
Ja, es braucht nicht einmal Legacy, aber einfach, ja. einfach so ein bisschen das Ganze miteinander, das ist das, wieso ich nicht von Anfang an das Spiel auf dem Schirm hatte, weil es einfach geheissen hat, man hat wie fünf Szenarien drin.
Ja.
Und die sind nicht miteinander verknüpft. Man kann eigentlich mit dem ja. Sie sind vielleicht ein bisschen schwieriger oder so, aber sie sind nicht miteinander verknüpft, sie haben keine Geschichte und so weiter. Sehr schade, es ist sehr viel Potenzial, das dort leider verloren gegangen
ist. Geschichte nicht, aber thematisch ist es gut gemacht. Also ja, ich muss immer schon, sagen, die Karte überlegst du, wenn du dann überlegst, sagst du, aha, das Mammut muss jetzt vier Speer haben, weil das Mammut natürlich auch ein bisschen mehr Kraft braucht und dann bekommst du auch ein bisschen dafür mehr Dings. Und also es ist alles, was du bekommst. Oder, wo du,
während dem Spiel, ja, während dem Spiel, ist sehr cool. Ja, ja. Aber wenn so eben
längerfristig ja, ja.
ist es
das, was ich Story erzählt nicht.
Und ja. das ist, was ich schade finde. Aber was ich auch noch recht cool finde, ist, du hast es zwar so gesagt, es ist immer so negativ, aber ja. du hast dann auch so einen Tag, wo du dann wieder, also einen Tag im Spiel, einen Tag, wo du merkst, mal, jetzt mache ich Fortschritt.
Der erste Tag muss man da arbeiten, muss man ja. wie wollen wir das ja. bloß schaffen? Das habe ich, glaube ich, wirklich von 3 von 5 Partien gehabt. Wie wollen wir das schaffen? Das ist ja unmöglich. Und dann plötzlich fährt die Maschine an, läuft. Das ist wirklich faszinierend.
Und dann die Maschine an, läuft. Ja. Und am Schluss,
Storyline
vom Spiel, Tag, fährt irgendwie der letzte Tag an und man weiss, bei diesem Tag
schaffen wir es
oder nicht. Und wir schaffen es auch ziemlich sicher. Ja. Oder wir schaffen es auch.
Wenn wir Pech haben, ja genau.
So. Hast du mal ein Spiel verloren?
Ja. Okay. Und zwar ziemlich klar. Es war aber auch das erste Spiel mit dieser Runde. Ja. Und jetzt, lustigerweise, ist nicht das schwierigere Level 3 mit einem sehr schnell und gut durchgegangen. Okay. Aber auch dort haben wir am Anfang gedacht, das ist doch viel zu schwierig und so. Und dann ab dem dritten, vierten Tag hat es dann einfach funktioniert. Ja. Und das ist schon cool. Die Storyline vom Spiel, also so das Gefühl, die Emotionalität vom Spiel schafft es schon hinten raus. Freust dich dann, wenn du etwas hast geschafft. Und so.
Also das ist wirklich so, am Anfang eher so negativ, also eher so schlecht.
Ja, ja.
Und dann geht es immer wieder rauf und am Schluss geht es dann so wieder ein bisschen runter, weil ich irgendwie das Gefühl Jetzt schaffen wir es.
Es ist nicht mit einem grossen Bang. Ich bin gespannt, ob das die nächste Abenteuer, wo das letzte sie gesagt, ultra schwer ist, glaube die beste heisst das. Yeah. Und dort kann sein, dass wirklich noch so die letzten Wurf oder die letzten Dings noch entscheiden. Das kann noch sein.
Das gibt leider nicht wie so ein Schlusshighlight.
Ja, das stimmt schon.
Bis jetzt, bei dem ja. 12 angespielt.
Irgendwann bist du abgeklärt, sagst du, cool, so machen wir es so. Und irgendwann ist es nicht. Ja.
Aber wirklich ein super
schönes Kennenspiel. Es ist gut gemacht, muss ich sagen. Mikro, Makro und das. Also eigentlich ein cooles Jahr. Gut, dein drittes Spiel.
Mein drittes Spiel ist, das hat Markus extra mit auf den Eingang gestellt. Ja. Wegen diesem Spiel ist der Koffer dreimal so gross, oder er musste mitnehmen, er musste ihn aufgeben. bin froh, dass wir das auch mal zusammenspielen konnten, weil sonst hätte ich jetzt euch von drei Spielen erzählt, die der Markus noch nie gespielt
hat.
Ja, das ist eigentlich schade, darum bin ich froh, haben wir das jetzt hier auch können. Mal eine spielen.
Warum haben wir es in Riga gespielt?
Wir haben es in Riga gespielt, das hat zwar nichts mit Riga zu tun, aber das Spiel heisst Hadrian's Wall. Ich musste das müssen kaufen, weil mein Name drinnen vorkommt.
Darum hast du den Haar weggepackt.
Nein, das ist Heiniger Adrian.
Oh, du musst es wieder abkratzen.
Hadrian's Wall heisst das Spiel und ist aus dem Verlag von Shane Phillips.
Garfield Games.
Von Garfield Games, merci. Und ist für 1 bis 6 Spieler. Und geht etwa eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde. So. Nicht erklären, vielleicht ein bisschen länger. Und was es ist, ist, es ist ein Roll and Write, wo man nicht durch
Flip
Roll,
and Write.
Ja, Flip and Write, wo man sehr viele Sachen tut abhökeln und anschauen und so weiter. Es hat mir zwei Bögen. Und also es ist Roll and Write für Experten, sagen Sie jetzt so wieder.
Also man hat zwei Excel-Tabellen vor sich,
ja,
wo man kann abklicken kann.
Genau.
Durch
zwei Bögen. Der eine ist mehr so, es geht so darum, dass man einen Teil von Hadrians Wall baut. Die Wand, die hat es wirklich gegeben. Die hat England, die hat Barbaren von, also hat die römische Legion in England geschützt vor der Barbaren-Einfall. Und die haben wirklich so eine Wand gebaut, zwischen eigentlich durch das ganze Land durch.
Also eine Mauer oder
eine Wand? Mauer. Eine Mauer hat eine Wand.
Ist das
gleich? Nein, das ist nicht gleich. Aber wohl, eine Mauer.
Ja, eine Mauer. Genau.
Das waren so mehrere Legionen, die er dann gebaut hat. Und jeder spielt eigentlich so eine Legion. Und dann ist es so, dass man an dieser Mauerbombe, es ist so, dass man den Zug lässt. Man macht 6 Züge, man hat eigentlich immer das Gleiche. Man kann 2 Karten ziehen, wo jeweils 2 Zielbedingungen sind. Und eines von diesen Zielen tut man bewährt. Es gibt am Schluss Punkte, wenn man die Ziele erreicht hat. Und das andere, es gibt noch andere Elemente, die drauf sind. Es gibt noch Ressourcen, es gibt noch weitere Sachen, die man kann brauchen kann, zum Abhökeln. Und man tut noch andere Karten aufdecken und dort sind auch Ressourcen drauf, die man bekommt. Und die Ressourcen kann man dann ausgeben, für Sachen auf seinem Bogen abzuhökeln. Und meistens ist es dann so ein wie bei ganz schön clever heisst das Spiel, genau, dass wenn man gewisse Sachen abgehökelt hat, gibt es einen Bonus noch immer anders, wo man das kann abhökeln. Und dann gibt es wieder einen Bonus noch immer anders, wo man dann kann abhökeln. Oder vielleicht gibt es einen Stein, und den Stein kann man irgendwie später mal brauchen und so weiter. Man kann sich so also eigentlich immer wieder neue Sachen machen und das Spiel, die Excel-Tabellen, wie es der Markus gesagt hat, geben einem immer wieder neue Sachen, die man kann wieder weitertauschen für weitere Högel noch immer anders und probiert eigentlich auf vier Listen vorwärts zu kommen und am Schluss tut man die 4 Listen zusammenzählen, also wo man ist auf diesen 4 Listen zusammenzählen, plus noch, plus noch die Zielbedingungen, die man nach diesen 6 Runden erfüllt hat und dann hat man gewonnen, wenn man am meisten Punkte hat. Was aber auch da auch noch passiert, ist so ein Überfall von diesen Barbaren, die man muss abwehren muss. Und wenn man an gewissen Orten in diesem Excel nicht Sachen abgehökelt hat, gibt es einen Malus. Wenn man das geschafft hat, gibt es einen Bonus. Und dann, das ist so die linke Seite. Die linke Seite geht alles um die Wand und so Ressourcen sammeln. Und die rechte Seite ist der zweite Block sozusagen, sind so wie kleine eigentlich wieder Minispiel, wo dann auch wieder Ressourcen geben, die man sonst nicht mehr anders brauchen kann. Selber spielt man das. Es ist so, der Ablauf ist wirklich so, dass man alle die Ressourcen braucht und dann tut man die gleichzeitig abhökeln auf seinen Plan. Es gibt 2 Komponenten, wo ein bisschen Interaktion ist ein bisschen übertrieben zu sagen, wo man
eine Frechheit
einem Kollegen je nachdem Ressourcen muss geben muss, dass man etwas bekommt. Oder man kann einfach von den anderen Sachen wie, also so Formen übernehmen. Wenn sie die haben, dann kann man die machen, die Form bei sich noch einmal einzeichnen. Aber sonst ist es ein totales Solo-Spiel. Und das ist wirklich so ein Spiel, wo wir sind zu vierten hoch am Tisch gewesen, also nicht mit dem Markus, aber ich bin zu vierten hoch beim zweiten Mal, als ich gespielt habe, so sind wir zu vierten hoch am Tisch gewesen. Und es war ruhig. Das Einzige, was du gehört hast, ist so
das Bleistift.
Das Bleistift, das kratzen hat oder der Kugelschreiber und so. Und so
alle am Murmeln.
Ab und zu wieder so, jetzt kann ich nicht lesen. Wirklich nur das. Weil es ist einfach, wir sind so auf die Fächer, wir sind so auf die Blätter fokussiert, wir sind so auf das Zeug fokussiert, dass einem das gar nicht, es gibt keine Interaktion. Einfach so zwischen der Runde.
Es gibt keine Interaktion.
Zwischen der Runde schaut man vielleicht so, wie es den anderen geht und er so, oh, du hast das super gut gemacht oder oh, ja, du bist dort schon so weit und oder, oh, aber dafür habe ich das schon und so. Das ist so das Einzige, aber es ist eigentlich nichts. Es ist wirklich ein Solo-Spiel.
Vor allem null Feedback, ob du gut Tim bist oder nicht. Also ich bei der ersten Partie, ich würde das nicht erzählen. Also,
keine Ahnung. Es ist wirklich, es ist ein sehr spezielles Spiel, aber ich weiß nicht, gleich spiele ich es recht gerne. Ich finde es noch lustig. Es hat so die immer wieder, jetzt kann ich das noch brauchen, und jetzt bekomme ich noch das und das. Man fühlt sich immer irgendwie so clever, habe ich das Gefühl. Oder er hat es auch mehr das Gefühl gegeben. Und das haben wir noch viel gesagt dann am Tisch, dass sie das Gefühl hatten, man kann immer wieder etwas machen und mal, es gibt irgendwie ein gutes Gefühl. Aber es kann auch anders gehen.
Ja, es ist wirklich, wir haben das gestern auf dem Weg zum Restaurant sehr lange besprochen, weil wir haben das kurz vorher gespielt. Und ja, es ist ein Spiel, es ist das solistischste Spiel, das ich jemals gespielt habe, wo ich sonst einfach auch nicht solos spiele. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich so, ich finde es eine unheimliche Atmosphäre, wo da müsstest du fast ein bisschen so Legionärenmusik noch laufen, damit du noch ein bisschen etwas vom Abend hast. Grundsätzlich ist wirklich jeder mit sich selber beschäftigt, mit diesen Blöcken. Es gibt minimale Dinge. Wir hatten gar keine Interaktion gehabt, wo wir da ein Minispiel fördern, glaube ich, so ein bisschen die Interaktion.
Nein, es ist nicht Interaktion, es ist einfach, du
gibst
dem Kollegen etwas.
Okay, genau, also nicht einmal. Aber grundsätzlich ist nicht einmal das Minimum von Interaktion passiert bei uns. Und ich habe da schon erkannt daraus, dass es durchaus Leute geben wird, die das toll finden, weil es ist genau so das Rewarding-Gefühl, das nächsten Monat erzählt auch von einem Spiel, wo so ein bisschen Euro, wo genau auch mit dem spielt. Und das ist eigentlich immer etwas Schönes. So, das Reward, ach cool, jetzt kann ich das und das kann ich das und dann kann ich das. Du hast also immer ein bisschen das Gefühl, du kommst clever vor. Mir ist aber dann also so gegangen, dass ich die erste Partie dort, die zwei Blätter, die wirklich, also völlig, also da ist kein Millimeter auf dem Blatt irgendwie übrig geblieben für eine Zeichnung.
Oh,
ja. So aber es ist natürlich sehr überladen, was ich nur damit sagen. Du weißt natürlich in der ersten Partie unmöglich, okay, was soll ich jetzt, auf was soll ich gehen? Nein, fahrt an und natürlich durch das, dass du immer etwas kannst machen, hast du schon das Gefühl, clever, und am Schluss sind wir da gehockt und bei 30 Punkten hinter Adrian gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, hey, eigentlich noch gut gespielt. Ich habe zwei, drei Sachen gemacht, die ich jetzt vielleicht anders machen würde. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt eine Liste, bin ich nicht vorwärts gekommen, weil ich einfach natürlich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Und das ist natürlich so gewesen, ich habe nicht alles können machen. Ich denke, okay, dann lasse ich es mal sein. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, genau das war der Fehler gewesen, wo ich bei einer Liste überhaupt nicht vorwärts gekommen. Und das sind auch extrem viele Punkte, die mir dann gefällt haben. Das heisst, du musst irgendwo gleich überall mittanzen.
Also ich habe dort 10 Punkte gemacht.
Okay, also das ist schon
10. Und ich sonst 30 und sonst gemacht
habe. Okay. Aber grundsätzlich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich habe sehr, sehr schlecht gespielt und ich habe es gar nicht verstanden. Aber irgendwo, es geht...
Du hast am Anfang viel auch nicht so der Schuld.
Ja,
und ich glaube, wenn man es am Anfang, und darum ist es so ein bisschen unfair, also irgendwie hätte ich wie ein Handicap gebraucht, weil ich das Spiel schon viel kenne.
Das kommt dazu.
Weil es ist schon so, ich habe mich gut orientieren können, ich habe schon gewisse Wege gekannt und Fehler, die man am Anfang macht, die machen eher weh im Spielschluss später, habe ich das Gefühl. Oder machen einfach, dass man nicht so effizient war am Anfang, und wenn man bis dann die Maschinerie läuft, ist man schon hintendrin, wenn man es das erste Mal spielt. Und darum fände ich es eigentlich noch interessant, wie man das handicapieren könnte.
Ja, nein, aber grundsätzlich, wie gesagt, es ist, wenn du so etwas suchst, im Sinne von Flip and Red, ist ja nicht einmal Flip and Red, wo du einmal flippen, bekommst du die Ressourcen und dann machst du einfach die ganze Zeit. Also es wird ja nicht mehrmals Karte geflippt.
Also sechsmal.
Ja, genau. Aber grundsätzlich bist du ständig natürlich, es geht hier um Ressourcenoptimierung hoch 100. Das heisst, du musst wirklich schauen, was mache ich und welchen Weg gehe ich mit all dem, was ich jetzt bekommen habe und wie komme ich zu mehr Ressourcen, die ich dann wiederum dort einsetze. Also es ist ein Traumspiel für
Mathematik. Das ist so schon geil.
Mal. Also ich muss sagen, gestern musste ich sagen, nach dem Spiel, ich musste sagen, ja, nie mehr mit mir. Ich muss sagen, wenn das jetzt wieder auf den Schuss ist, jetzt, wo ich es kenne, die Erklärung nicht mehr brauchen würde, das nochmal mitspielen. Aber es ist, ich finde es einfach eine ziemlich unheimliche Stimmung am Tisch. Ich habe das schon bei ganz schön clever, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein gutes Rolling Bread, aber das ist einfach zu viel. Das kannst du genau gleich allein bei zu zweit. Aber zu vier musst du das nicht spielen. Also das zweite ist vielleicht noch so ein bisschen schnell, geht ein bisschen schneller. Ja. Aber das ist nichts. Also, das interessiert kein Mensch, was die anderen machen. Ja. Und grundsätzlich ist es genau so bei dem. Also es ist jeder spielt für sich. Und es ist bei uns gestern wirklich so, in dem Airbnb, wo diese fremde Wohnung ist immer noch, bist du dort und du irgendetwas am Murmeln, es ist so speziell, ich habe es wirklich, ich habe gewusst, dass es sehr solistisch ist, aber irgendwie hat es mir das ein bisschen unheimlich gedacht, so, das Spielerlebnis, aber ich finde es nicht schlecht, gar nicht schlecht, es gibt Fans von so Art Spiel und ich habe das Gefühl, ich würde das jetzt nächstes Mal vielleicht ein bisschen anders spielen, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich eine Chance hätte gegen dich, weil das ist definitiv so, wenn man es je mehr dass man spielt, desto mehr erkennst du auch die Wege, die zum Sieg führen. Und da hast du dann als neuer Spieler einfach sehr wenig Chancen.
Aber was noch interessant ist, ich habe jetzt immer das Gefühl gehabt, also nach dem ersten zweiten Mal spielen, habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass man so ein bisschen immer mit den gleichen Strategien zum gleichen Ziel kommt. Und das ist kein bisschen so. Ja, okay. Ich habe immer wieder andere Sachen müssen spielen. Okay, ich also will auch ein bisschen ausprobieren, das kommt vielleicht schon, das spielt vielleicht schon noch rein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du immer sagen kannst, zuerst mache ich A, dann B, dann C, dann D, weil sich es immer ein bisschen anders entwickelt von den Sachen, die du bekommst und auch von den Zielen, die du verfolgen willst. Weil du immer zwei Ziele kannst auswählen, welches du verfolgen willst, welches nicht. Und durch das hast du eigentlich immer die Möglichkeit, dass es kann immer sein, dass die Sachen, die du sonst immer gemacht hast, halt gleichzeitig kommen und dann musst du auswählen, welchen von beiden du machen. Das ist das, was mich noch überrascht.
Es empfiehlt sich auch vielleicht mit Bleistift spielen, haben wir nicht gemacht, aber grundsätzlich ist es schon so, es ist eine Fehleranfällung in dem Sinn, wenn du vielleicht halt ein bisschen Taubpatsch bist und vielleicht denkst, oh nein, das hätte ich nicht können wegen dem. Aber es hat sehr, sehr viel Abhängigkeit.
Ja, und so
extrem. Das muss man auch wieder gerne haben. Also grundsätzlich kann ich das noch ausfüllen, wenn ich dort links unten auf der
Höhe stufe. Wenn ich noch jedes Mal ausgummeln könnte, was ich gemacht habe, dann würde ich auch durchdrehen.
Ich weiß, aber ich habe zum Beispiel etwas falsch gedacht, dann muss ich das dann auch wie markiere ich jetzt das, dass es doch noch nicht angekreuzt ist. Das finde ich immer so. Das ist, aber klar, ist schon so. Wenn ich auch, vielleicht mit einem abwischbaren Dings, aber dann wäre es ja super leicht auf dem Ding. Auf jeden Fall. Schaut euch mal Bilder an. Es ist ganz viel los auf diesen Plänen. Es ist aber, wie gesagt, es ist ein Experte, Flip and Write. Und in diesem Bereich kenne ich jetzt nichts Vergleichbares.
Also, ich auch nicht.
Also von dem her, dort muss man dann.
So ausgeprägt, also so weit, glaube ich, noch niemand jemand, das Roll and Write wollen ziehen.
Aber nicht kaufen und denken, sie ein Party spielen.
Wow, ich kann das gut für eine Party spielen.
So eigentlich
für sich. Ja. Wenn dann die andere Party hat.
Genau. Ja, kommen wir mal etwas, was mehr bei mir in der Wohlfühlzone ist, natürlich. Wo einfach so weit entfernt ist von Hadrian's Wall wie der Mond von Kranich. Aber ja, grundsätzlich ein Spiel, das sich eher im Familienspielbereich bewegt. Es ist Cascadia. Und das ist von den Macher von Calico, wo ja auch schon rezensiert wurde in diesem Podcast. Und es ist so ein bisschen, das ist von Flatout Games und die haben sich jetzt so ein bisschen spezialisiert auf so Legespiele, die extrem simpel sind, die aber irgendwo eine gewisse Tiefe doch noch erlauben. Und Randy Flynn ist der Autor, 1-4 Spieler, also man könnte so Solo spielen, glaube ich, nicht einmal so schlecht, und 30-45 Minuten. Wer Calico kennt, weiß, dass das einfach ein Blättchenlegespiel ist, das aussieht wie ein Kinderspiel, aber schlussendlich sehr, sehr knallhart kann werden, weil halt das so ein Verknappungsspiel ist. Das heisst, es wird immer enger und du bist sehr vom irgendeinem, wo du das violette Teil mit dem runden Muster und wenn das nicht kommt, hast du Pech gehabt. Hier ist aber viel mehr Freiheiten, du baust so ein bisschen ein Habitat und von verschiedenen fünf unterschiedlichen
Tier.
Oberflächen, also Wasser, Sand, Berge etc. Das ist abgebildet auf diesen Blättchen. Du hast aber näher parallel dazu so Tierblättchen, so aus Holz, wo du näher eben auf dem Habitat, wo du am Legen bist, oben drauf legst. Und ich nenne das eigentlich, um am besten zu erklären, ist das Wort zweischichtiges Legenspiel, weil es ist tatsächlich so, dass das, was man legt unten, wird relevant am Schluss vom Spiel und das, was man oben drauf, also die Tierblättchen, die sind darunter auch noch relevant. Mhm. Das sind die zwei Arten, wie man punktet. Schlussendlich ist vom Zug, den man selber hat, ist sehr ähnlich wie Calico. Man nimmt aus einer mittleren Auslage nimmt man eine Kombination von Blättchen und Tier-Token. Und die legt man dann bei sich an. Man hat die völlige Freiheit, wo man es legt. Also die Form von diesem Habitat wird bei jedem anders ausgesehen, schlussendlich, was mir durchaus eben mehr gefällt als bei Calico. Weil du hast wirklich Freiheit, zu sagen, okay, das passt jetzt zwar nicht, aber ich gehe jetzt dort und mache das her. Oder? Oder so. Und bei Calico hast du dann irgendwann ist nur noch 3 Felder und die musst du halt nehmen. Und da ist es dann so, dass du das legst, das 6-Eck-Blättchen und das Tier-Token legst du dann auf einem Blättchen, das Tier auch abgebildet ist. Auf das
Blättchen, muss auch nicht das Gleiche sein.
Es muss auch nicht das Gleiche sein. Und durch das ist dann am Schluss, ist das so, bekommst du den Punkt für eben die untere Schicht, also die Oberflächen, wo da geht es um die Mehrheit, weil das grösste Gebiet von einem, also du bekommst sicher für dein grösste Gebiet Punkte, plus noch Punkte, wenn du auch noch das grösste hast. Und dann bei den Blättchen ist es dann so ein bisschen, geht es in die Richtung von Sagrada, also es ist ein bisschen so, dass jedes Tier anders punktet und zum Beispiel bei den Elchen, also sie haben versucht, so ein bisschen thematisch einzubinden, bei den Elchen, die leben natürlich gerne so gruppiert in möglichst klaren Linien, während die Bären zum Beispiel immer nur zu zweit unterwegs sind und nicht von anderen Bären umringt. Oder? Und so musst du, und dann gibt es eben 5 Tiere, wie es eben 5 Oberflächen hat, die dann aber auch anders punkten. Und dort haben sie wirklich durchaus auch noch ein bisschen die thematische Bezug, die in so einem Spiel hat, ja, nicht wirklich relevant ist, aber trotzdem haben sie das noch schön gemacht, sagen wir es mal so.
Dort haben sie auch die Varianz hineingebracht, in dem, dass es gibt verschiedene Tierkarten.
Also, genau,
es gibt verschiedene Bären, ja. Es gibt verschiedene Fische, es gibt verschiedenste Sachen. So.
Ja.
Und dort haben sie so ein bisschen die Varianz hineingebracht, dass es nicht jedes Spiel gleich ist.
Genau. Und es ist wirklich ultra einfach erklärt. Und es ist wirklich... es ist nicht mehr als das, was ich jetzt euch erzählen bin. Aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen Schock verliebt. Und ich finde es durchaus eines meiner Highlights im Jahr, weil mir macht das einfach sehr Spass. Ich fühle mich sehr wohl dabei, wenn ich Cascadia spiele. Weil es gibt mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Freiheiten. Ich habe gerne eben so Zwangsspiele, wo ich mich zwar etwas einzwinge, aber dann sage, ach, komm, jetzt mache ich doch nicht oder gehe dort rein. Also, das habe ich schon ein paar Mal hier erzählt. Und das macht es hier... clever, indem dass du aber dann gleich immer noch einen Ausweg hast. Oder? Und das ist wirklich, du fühlst dich, also wenn ich beide nebendran habe, würde ich immer zu Cascadia greifen, wo ich finde, es ist durchaus noch mal ein bisschen cleverer und extrem simpel. Also es ist wirklich, die haben die Welt nicht neu erfunden, aber sie haben wirklich wieder ein schönes Spiel rausgebracht. Das gibt es noch nicht auf Deutsch, es wird auch auf Deutsch rauskommen, schätze ich mal. Es ist aber komplett fast sprachneutral, außer die Wertungskarte, die kann man schnell erklären. Und alle, die es gespielt haben, müssen sagen, oh, das ist toll, Fakt und so, macht Spass, es tut nicht weh.
Das ist lustig, ja. Es ist genau das, es tut nicht weh, nein. Es macht Spass.
Ja, mir macht das
aber sehr. Aber es macht auch absolut irgendwie, ich habe das Gefühl, es macht wie nichts Neues.
Nein, interessanterweise. Aber das hat gar nicht.
Es hat so nichts, was mich wie...
Ja, du bist schon nicht der Typ für so ein
Spiel. Was mich wieder zubringt, sagen mal, das will ich unbedingt wieder spielen.
Ja,
das ist noch das, was ich noch lustig finde. Ich könnte absolut nichts am Spiel kritisieren. Ich finde, es hat interessante, es sieht cool aus, es hat coole Mechanismen. Es ist relativ einfach, es ist gut zum Reinkommen, es ist vielfältig. Aber irgendwie hat es mich gleich so... Ja, schön. Ist gut. Es macht nichts falsch. Es macht auch nichts.
Aber man muss sagen, ja, du hast das einmal gespielt und ich muss schon sagen, du hast den Sens vom Spiel, auch wenn du sagst, es ist jeder gleich. Nein, ich habe durchaus näher im Laufe des Spielen, und das habe ich jetzt auch schon 5-mal gespielt, immer mehr Freude entwickelt am Spiel. Also mir ist wirklich nicht verleidet, wie er bei Calico geht eher Kurven runter, hier geht es bei mir rauf. Und zwar, weil ich auch noch nicht die Wertungskarten ausprobiert habe, also mal jetzt mit der B-Karten, es gibt gespielt und es ist wieder ein bisschen... Klar, es war eine neue Herausforderung, wie man es legt. Aber grundsätzlich hat es sich wieder ein bisschen anders angefühlt. Oder wieder ein bisschen auf anders
müssen. Nein, ich sage auch nicht, dass es sich wieder gleich
abhängt. Nein, das glaube ich auch. Mir macht das Spiel immer mehr Bock, lustigerweise. Ja. Also ich finde, du entdeckst so ein bisschen gewisse Nuancen im Laufe des Spiels. Aber wie gesagt, du bist auch nicht so wahnsinnig der Typ für so ein Spiel.
Mo, ich wäre auch der Typ für so ein Spiel. Ja, so ein Spiel eigentlich alle gerne. Und ich hatte Calico, beim Calico hatte ich übrigens so ein bisschen das Gleiche gehabt. Ich hatte auch so das Gefühl, Mo hat so der Brainburner und so. Aber dass es eben so Brainburning ist, hat mich jetzt eher noch, würde mich eher gelustet, das nochmal zu spielen, als jetzt beim Cascadia. Aber ich würde, wenn mich jemand fragt, spielen wir Cascadia? Ich würde sagen, ja sicher, spielen wir mit.
Ja.
Aber es wäre auch nie das Spiel, wo ich muss sagen, das wollte ich jetzt unbedingt spielen.
Ich bin ziemlich sicher, es wird ein Hit, wenn es auf Deutsch rauskommt. Ich sehe es. Tatsächlich, Calico hat man dann auch schon ein bisschen gehandelt, das Spiel des Jahres. Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt rechtzeitig noch irgendwie noch reinkommt, zu einem guten Zeitpunkt, kann ich mir vorstellen. Also etwas, ich kann mir das vorstellen.
Ja.
Weil sie natürlich auch wieder so ein bisschen das Naturthema jetzt haben genommen, wo nochmal ein bisschen ökomäßig und so ein bisschen nachhaltiger tönt, wo eben, wie gesagt, du musst möglichst... aber du sollst auch möglichst Thema, also du sollst ein möglichst ausgeglichenes Habitat und so, mit diesen Tieren natürlich in diesen Formationen, die so ein bisschen die Natur eigentlich fordert. Ja. Wie gesagt, kann man alles wieder vergessen, aber es ist wie bei den Katzen, wieso die Musterboni, die du bekommst, die sind schwarz-weiß, weil Katzen ja nicht Farbe unterscheiden können. Du musst wissen, damit du es überhaupt lustig findest. Aber grundsätzlich finde ich, hier haben sie nochmal das Thema ein bisschen richtiger gebracht. Und es kann durchaus sein, dass das auch die Jury da nächstes Jahr. Aber es ist noch zu lange her.
Und vor allem weiß ich nicht, ob das. Nicht Kennerspiel.
Heutzutage wer weiß es schon.
Aber wenn du anschaust, was letztes Jahr
alles, Spiel des Jahres. Es hängt ja so von Filmen, was da noch rauskommt. Aber mir persönlich, das ist wirklich eine persönliche Meinung, ist das jetzt eines von diesen Spielen, die ich jetzt am liebsten spiele.
Also. Und ich glaube, das wäre so das Spiel, das ich den Leuten würde empfehlen würde, die gerne von den so, ich sage jetzt mal, Leuten, die so Spiel für entdecken, und vielleicht Carcassonne kennen. Leute, die Carcassonne kennen, fände ich, das wäre so eine sehr gute Ergänzung. Oder sehr ein cooles Spiel, das wieder so ein bisschen weiter geht, noch ein bisschen andere Aspekte reinbringt. So einen guten Next Step fände ich das für Carcassonne. Für Leute, die keine Carcassonne kennen.
Gut. Ja. Also, das wäre Cascadia gewesen von Randy Flynn. Und rausgekommen wird es, oder es ist schon, es ist ein Kickstarter gewesen. Wird aber auch der vielleicht sogar wieder von Ravensburger rausgebracht. Auf jeden Fall, die auf Essen gehen, können sicher noch ein paar ergattern bei Flatout Games selber. Ich brauche keine deutsche Version, ehrlich gesagt. Gut, das wäre unser Spiel gewesen aus Riga. Und jetzt tun wir langsam den Sack zu.
Bevor wir uns von Riga verabschieden, möchte ich noch über unser Get-Together, das wir schon mal einmal angekündigt haben, reden. Wir treffen uns in Könitz oder Liebefeld im La Cavage. Das ist ein kleiner Ort, dort haben leider nur etwa 16 Leute zum Brettspielen Platz. Aber wir fänden es cool, wenn so viel wie möglich von euch kommen würden. Es wird am 23. Oktober stattfinden, schon am Nachmittag einmal.
Genau.
Wenn genau, können wir noch sagen, oder werden wir noch auf Meetup veröffentlichen. Sicher.
Genau, das Programm, das ein bisschen vorgesehen ist, wir wollen ein kleines Asyl-Turnier durchführen und dann vielleicht, soll natürlich auch frei gespielt können werden. Wir werden ein paar Spiele dabei haben. Da kann man dann wirklich frei dort entscheiden und die Gruppen das spielen. Wir wollen aber dann auch ein paar Sachen machen, wo ein bisschen alle zusammen involviert sind. Lasst mich da überraschen. Eines, was sicher geil ist, ist endlich ein Spiel, das Adrian seit 100 Jahren bei sich im Schrank hat. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir Two Rooms in a Boom. Two Rooms and a Boom.
Genau.
Also so ein.
Es wäre wohl von, wo niemand jemanden rausgeht.
Genau.
Und gibt, auch nicht allzu lange.
Genau. Das ist sehr etwas Spannendes, was eher selten zum Spielen kommt, wo es eher eine größere Gruppe braucht und da freue ich mich sehr drauf. Und Adrian wird für uns alle in Aero kochen. Ja, es wird Spaghetti
kochen.
Genau, er kochen, ist ja durchaus ein talentierter Koch und wird, wir werden das ein bisschen Spaghetti-Flosch machen.
Genau.
Durch das, wie gesagt, wir haben ein bisschen Kosten, was den Raum angeht, wir haben ein bisschen Kosten, was das Essen angeht. Natürlich werden wir trinken an Diskretion, alles an Diskretion grundsätzlich. Durch das gibt es Unkosten und die würden wir gerne decken. Und der Preis wäre rund 40 Franken. Also 40 Franken wäre dafür wirklich alles inbegriffen: Spielen, Essen, Trinken. Und Ja, wenn das euch wert ist, wir würden uns sehr freuen. Und ihr könnt euch jetzt die nächste Woche, also bis am 9. Oktober, könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr wollt, dabei sein. Dann ist es so, wir haben natürlich schon ein paar Leute auf der Liste, wie ihr gesagt, 16 Personen, es wird dann nicht mehr wahnsinnig viel geben, die vielleicht noch Platz haben. Und die werde ich aber dann suchen über Meetup, unsere Berner Brett- und Kartenspielgruppe. Dort würde ich es dann in der übernächsten Woche, ab dem 10., wie gesagt, ausschreiben. Und dann können wir nicht mehr garantieren, dass dann noch weitere Anfragen kommen. Wir müssen halt, ja, nicht unbedingt bei Corona, dort haben wir natürlich auch eine gewisse Beschränkung, aber es wird natürlich maskenfrei sein. Wo es ein privater Anlass ist und grundsätzlich ist es so, dass wir aber gleich nicht mehr als die 16 Leute wollen. Sonst wird es einfach wirklich sehr, sehr eng. Hm. Aber ich hoffe, ihr habt die Freude dabei zu sein und ihr könnt euch sehr gerne melden, wie gesagt. Dir zuerst läuft es über die Ankündigung hier und dann würden wir es gegen rausgeben. Darum freuen wir uns über jeden, der sich noch meldet und ja, hoffen, es wird ein cooler Anlass.
Genau, wie könnt ihr euch bei uns melden? Wir sind auf Instagram und Twitter erreichbar, aber auch am besten einfach über unsere Webseite www.spielkuche.ch oder über E-Mail-Adresse oder ihr geht auch ganz einfach spielkuche@gmail.ch.
Genau. Komm, ne?
Ja, komm.
Ja, also genau. Aber es hat, auf der Webseite hat es einfach ein Formular, genau, wo ihr könnt ausfüllen könnt und dann könnt ihr das reinschreiben. Ich bin dabei und wir freuen uns und wir geben euch dann natürlich auch weitere Infos, wenn und wie und wo.
Könnt ihr das auf gesagt, eine Mailingliste?
Wenn ihr das wollt, schauen, wie es ausgeht, dann schaut es offen aus, lagravache.ch, könnt ihr dort finden und das ist wirklich so ein munziges, herziges Offenhaus neben einem Wald. aber mit gutem Zugang zum ÖV. Das muss man auch sagen, also da können wir gut nach
Hause.
Und
eine Küche,
die
ich super
kochen kann. Und eine Küche, die er sich dann kann,
genau, verdörlen.
Genau, sehr schön.
Ich werde es also nicht sehen, ich werde die ganze Zeit nur kochen.
Genau, er wird nur kochen, gar nicht
schauen,
spielen.
Ich werde schon schauen, dass ich zum Spielen komme.
Sehr gut, das war es aus Riga. Wir danken euch fürs Zuhören. Merci auch du.
Merci Markus.
Tschüss zusammen.
Ciao.